Ja, psychische Erkrankungen sind sehr, sehr hochfrequente Erkrankungen in der Gesellschaft. Viele Erkrankungen entstehen schon weit bevor man sie eigentlich entdeckt. Ein gängiges Maß, das wir dadurch erzeugen können, ist das sogenannte Brain Age. Das heißt, was man versucht, ist aus den Daten des Gehirns das Alter einer Person zu bestimmen. Und da trainieren wir Modelle mit Tausenden von MRT-Datensätzen von Gesunden, deren Alter wir kennen, deren MRT wir haben und können dann ein Modell, ein Machine Learning Modell generieren, das eben das Alter bestimmen kann. Ansonsten sehen wir solche Effekte, wo die Machine Learning Modelle ein jüngeres Gehirn vorhersagen, beispielsweise bei Müttern. Da sehen wir, dass das Gehirn jünger aussieht gegenüber Nichtmüttern. Also ich würde sagen, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viele Studien gemacht wurden, die einfach zu wenig Daten hatten, um tatsächlich valide Ergebnisse zu erzeugen und dass wir deswegen auch oftmals vielleicht so verschiedene Befunde bekommen haben aus diesen Studien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med KI, AI and Brain Health. Ich freue mich sehr, heute mit Tobias Kaufmann darüber zu sprechen, wie und wann psychische Erkrankungen entstehen und welche Rolle hierbei die Genetik, aber auch Bildgebungsdaten spielen können. Tobias, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Tobias. Ich bin Professor für Neurotechnologie und Computational Psychiatry in der Psychiatrie in Tübingen, an der Uni Tübingen. Und wir machen viel im Bereich eben Bildgebungsdatenanalyse, Genetikanalyse im Bereich psychische Erkrankungen, psychische Gesundheit.
Ja, vielen Dank. Wie entstehen denn eigentlich psychische Erkrankungen?
Ja, psychische Erkrankungen sind sehr, sehr hochfrequente Erkrankungen in der Gesellschaft. Viele Erkrankungen entstehen schon weit bevor man sie eigentlich entdeckt im Gehirn. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei der Schizophrenie eine Erkrankung, die im Normalfall im frühen Erwachsenenalter diagnostiziert wird. Aber man weiß inzwischen eigentlich aus der Forschung, dass die Krankheiten bereits im Kinder- und Jugendgehirn entstehen, aber eben überhaupt nicht erkannt werden, weil die Symptome fehlen. Aber trotzdem sind die Erkrankungen da. Das heißt, wir haben in der Kindes- und Jugendentwicklung eigentlich Perioden der unentdeckten Krankheit sozusagen. Wir haben dann zwischen 20 und 50 Jahren sind das die relevantesten Erkrankungen, was die Prävalenz anbelangt in der Gesellschaft. Und wir haben auch eine sehr hohe Implikation für das Altern. Zum Beispiel wissen wir, dass viele der Erkrankungen einhergehen mit verkürzter Lebensdauer. Zum Beispiel bei Schizophrenie reden wir über 15 Jahre im Schnitt, die Patienten mit Schizophrenie weniger lang leben als gesunde Menschen in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben es mit sehr, sehr wichtigen Erkrankungen zu tun, die große Implikationen für die Gesellschaft haben.
Und wäre dann eine Aufgabe, zum Beispiel solche psychischen Erkrankungen früher zu erkennen? Wenn du zum Beispiel sagst, man kann eigentlich die Erkrankungen schon im Gehirn erkennen, ist dann zum Beispiel eine Aufgabe von KI-Algorithmen oder auch der Bereich Computational Psychiatry dafür da, um dabei helfen zu können, diese Erkrankung früher zu erkennen? Und kann man dann den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel auch helfen?
Genau, also das ist einer der Anwendungsbereiche, in die wir gehen mit dem Feld der Computational Psychiatry, also wenn man salopp sagen will, rechnergestützte Psychiatrie, also sprich, wir machen Datenanalyse im Bereich der Psychiatrie und Früherkennung ist tatsächlich einer der wichtigen Bereiche, die wir da angehen, dass wir einfach davon ausgehen, dass wir vielleicht, indem wir auf Gehirndaten, auf Genetikdaten und auf andere Daten schauen, Erkrankungen vielleicht früher entdecken können als bei einer reinen symptombasierten Diagnostik.
Und was für Daten schaut ihr euch da an?
Genau, wir in der Arbeitsgruppe arbeiten sehr, sehr viel mit Bildgebungsdaten. Das heißt, das sind Daten von MRT-Scannern, anatomische Daten, funktionelle Daten. Wir arbeiten viel mit Genetikdaten und wir fusionieren diese Daten dann mit klinischen Daten, also sprich mit Symptomprofilen, Gesundheitsdaten aus Befragungen und Ähnlichem.
Und also strukturelle MRT-Daten, da wird ja die Struktur des Gehirns dargestellt. Bei funktionellen MRT-Daten geht es ja um die Funktion des Gehirns. Sind das Daten, die im sogenannten Resting State aufgenommen worden sind, also wo die Leute nichts im Scanner machen oder auch während sie bestimmte Rechenaufgaben lösen oder sich bestimmte Bilder anschauen?
Genau, also wir arbeiten in der Arbeitsgruppe viel mit großen Kohortendaten. Das heißt, uns ist vor allem wichtig, dass wir sehr, sehr viele Individuen abdecken in unseren Datensätzen und müssen deswegen oftmals zu Protokollen greifen, die über verschiedenste Datensätze verfügbar sind. Und das ist dann im Normalfall bei funktioneller Bildgebung ein Resting State Scan. Das heißt, die Probandinnen und Probanden legen einfach für 10-12 Minuten im Scanner normalerweise, schauen sich entweder ein Video an oder einfach nur ein Bildschirm, ein Kreuz, auf den sie fokussieren und werden dann einfach über diese Zeit lang gescannt. Das heißt, das MRT-Gerät macht immer wieder Bilder des Gehirns und man kann daraus dann Aktivierungsprofile, Konnektivität und Ähnliches ableiten. Es gibt natürlich auch bestimmte Task-Paradigmen, die du gerade angesprochen hast, mit denen arbeiten wir auch, aber da sind wir im Normalfall eher restriktiert auf bestimmte Kohorten, in denen dieser Task eben erhoben wurde.
Und wie groß sind diese Kohortenstudien? Es gibt ja UK Biobank mit recht vielen Daten.
Genau, also bei UK Biobank, da war das Target, dass man 100.000 Leute in England scannt und da ist man inzwischen auch gelandet. Wir haben im Moment Zugriff auf um die 90.000 MRT-Datensätze. Wir arbeiten viel aus den USA mit dem ABCD-Datensatz. Da sind wir dann, also mit UK Biobank zunächst gesagt, sind wir eher so im Altersbereich 40 bis 80 Jahre. Bei ABCD sind wir im Kinder- und Jugendbereich. Das heißt, bei ABCD wurden um die 11.000 Kinder inkludiert, als sie 9 Jahre alt waren und werden jetzt alle 2 Jahre gescannt. Da haben wir inzwischen 3 Zeitpunkte, das heißt, die sind um die 14 bis 16 Jahre alt inzwischen. Das sind so die ganz großen Datensätze. Wir arbeiten mit in Deutschland mit Narkogesundheitsdaten beispielsweise, kann man dann arbeiten. Und dann gibt es noch viele kleinere Samples, die, wenn man sie kombiniert, natürlich auch einen wichtigen Beitrag leisten.
Ist es leicht, Zugang zu diesen Datensätzen zu kriegen? Also wie bekommt man als Wissenschaftler Zugriff auf diese Daten?
Genau, bei den meisten Datensätzen ist es so, dass man sogenannte Data Use Agreements unterzeichnet. Das heißt, da wird rechtlich geregelt, wie man die Daten verwerten kann, darf und wie es um die Datensicherheit bestellt ist. Im Normalfall sind die Zugänge kostenlos. Es gibt auch Kohorten, bei denen zahlt man eine Access Fee. Mhm. Bei UK Biobank ist das um die 11.000 Euro, wenn ich mich richtig entsinne. Es gibt auch sehr, sehr viele öffentlich zugängliche Daten, die man einfach direkt runterladen kann auf Plattformen wie zum Beispiel OpenNeuro, die sich zum Ziel gesetzt haben, gezielt diese Datensätze so zur Verfügung zu stellen.
Und wie gut sind die Daten klinisch charakterisiert? Also bei UK Biobank hat man ja in der Regel einen Zeitpunkt, wobei sie ja auch mehrere Zeitpunkte auch scannen wollen oder zumindest einen Teil. Für einen Teil gibt es auch einen zweiten Zeitpunkt. Bei den ABCD-Daten hattest du ja schon gesagt, dass es mehrere Zeitpunkte gibt. Das ist natürlich toll.
Genau, also man muss immer unterscheiden zwischen cross-sektionalen und longitudinalen Designs. Bei UK Biobank ist es so, dass zunächst mal der Fokus auf cross-sektionalen Daten war. Das heißt, da hat man um die 100.000 inzwischen gescannt und hat longitudinal lediglich ein paar Tausend gescannt bislang. Das ist natürlich auch schon eine Menge, je nachdem, für was man es verwerten will. Während ABCD ist wirklich longitudinal konzipiert. Das heißt, man hat mit 11.000 gestartet und versucht, auch diese Kohorte weiterzuziehen. Da gibt es natürlich dann Dropouts longitudinal. Aber man versucht, es so gut es geht, eine möglichst große longitudinale Kohorte aufzusetzen. Wenn es um klinische Charakterisierung geht, muss man sagen, dass viele dieser Samples sind Populationssamples. Das heißt, man inkludiert im Grunde einfach Leute aus der Bevölkerung, ohne jetzt spezifisch für eine bestimmte Erkrankung zu screenen oder danach zu inkludieren. Und was man dann da oft hat, ist, dass man so verschiedene Fragebögen zum Beispiel im Bereich der psychischen Gesundheit hat, die dennoch etwas zur psychischen Gesundheit abdecken, was über eine einfache Diagnose hinausgeht. Das heißt, obwohl ich beispielsweise keine Patienten da drin habe oder wenige Patienten da drin habe, die jetzt eine Diagnose für beispielsweise Schizophrenie habe ich trotzdem einen Fragebogen, der abfragt, ob Leute schon mal eine Halluzination gehört haben, beispielsweise über die gesamte Population.
Ja, und wenn ihr jetzt so eine große Datenbank habt, also wie geht ihr vor, was analysiert ihr, was versucht ihr zu prädizieren oder vorherzusagen?
Genau, also im Normalfall fängt natürlich alles erstmal an mit dem Data Cleaning. Das heißt, wir müssen erstmal die Daten aufbereiten und müssen verschiedene Qualitätskontrollen durchführen. Wir müssen die Daten erstmal verstehen und das ist für jedes Sample spezifisch natürlich durchzuführen, damit wir wissen, womit haben wir es eigentlich zu tun. Was sind mögliche Confounder, Variablen, für die wir unsere Analysen aufbereiten müssen und Ähnliches. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir ganz häufig eigentlich versuchen, maschinelles Lernen anzuwenden auf diese Daten. Das heißt, wir versuchen beispielsweise im Bereich der Bildgebung, Bildgebungsdaten als Features zu verwenden, um bestimmte Phänotypen vorherzusagen. Ein gängiges Maß, das wir dadurch erzeugen können, ist das sogenannte Brain Age. Das heißt, was man versucht, ist aus den Daten des Gehirns das Alter einer Person zu bestimmen. Und da trainieren wir Modelle mit Tausenden von MRT-Datensätzen, von Gesunden, deren Alter wir kennen, deren MRT wir haben und können dann ein Modell, ein Machine Learning Modell generieren, das eben das Alter bestimmen kann. Dieses Modell kann ich dann anwenden auf neue Datensätze und kann so dann sehen, wie alt wird eine Person vorhergesagt vom Machine Learning Modell und inwiefern weicht das ab vom tatsächlichen Alter dieser Person. Und hier sehen wir dann eben erste klinische Relevanzen. Hier sehen wir bei großen Patienten-Samples, dass im Gruppenmittel sozusagen Patientengruppen dann abweichen von dem tatsächlichen Alter. Das heißt beispielsweise bei der Demenz sehen wir sehr, sehr starke Effekte, wo wir fast die gesamte Gruppe an Patienten mit Demenz haben ein Gehirn, das tatsächlich deutlich älter aussieht, als sie es wirklich sind. Und das sehen wir auch Ähnliches bei psychischen Erkrankungen in etwas abgeschwächter Form.
Und bei welchen psychischen Erkrankungen, also bei Depressionen zum Beispiel?
Ja, also die stärksten Effekte haben wir beobachtet bei Schizophrenie und bei bipolarer Störung. Es gibt aber inzwischen eine Vielzahl von Studien für diverse psychische Erkrankungen und teilweise mit sehr, sehr unterschiedlichen Befunden. Das hängt ja auch davon ab, in welchem Alter ich eigentlich, in welchem Probandenalter ich sozusagen ins Gehirn schaue. Wenn Sie zum Beispiel konzeptuell über Brain Age nachdenken, dann macht es sicherlich einen Unterschied, ob ich zum Beispiel, wenn ich 10 Jahre alt bin, ein Gehirn habe, das älter aussieht, als ich tatsächlich bin. Das möchte man vielleicht sogar haben, dann ist man weit entwickelt. Ne? Aber wenn man wiederum mit 80 dann die Diagnose bekommt, okay, das Gehirn sieht aus wie eines 90-Jährigen, dann hat das natürlich eine ganz andere Implikation. Und dementsprechend sind da auch gewisse Unterschiede in Studien zu erklären. Ne? Also beispielsweise im Bereich von Autismus gibt es sehr unterschiedliche Befunde und das hat zum Teil vielleicht auch damit zu tun, hat man sich jetzt Kindersamples angeguckt oder schaut man bei Erwachsenen mit Autismus ins Gehirn?
Aber in der Regel, in den meisten Fällen ist es so, dass das Gehirn eher älter aussieht bei psychischen Erkrankungen oder auch bei anderen Erkrankungen. Es gibt auch Befunde, wo es jünger aussieht, richtig? Bei Kindern zum Beispiel, das wäre jetzt genau so ein Fall.
Also man ist davon ausgegangen, dass man eben bei Kindern mit ersten psychischen Störungen so etwas finden müsste eigentlich. Es gibt auch Studien, die das gefunden haben. Die Studienlage ist ein bisschen durchmischt, aber eben gerade aufgrund dieser Interpretation, dass man sagt, vielleicht haben wir es eigentlich bei diesen Kindern eher mit einer Entwicklungsverzögerung zu tun und deswegen vielleicht ein Gehirn, das tatsächlich jünger aussieht, als es eigentlich ist. Ansonsten sehen wir solche Effekte, wo die Machine Learning Modelle ein jüngeres Gehirn vorhersagen, beispielsweise bei Müttern. Da sehen wir, dass das Gehirn jünger aussieht gegenüber Nichtmüttern.
Und wie kann man das erklären?
Also wir wissen einfach, dass die Schwangerschaft ist beispielsweise eine Phase, in der das Gehirn massiv umgebaut wird, um die Personen auf die Mutterschaft vorzubereiten. Da passiert sehr, sehr viel im Gehirn und es gibt eine hormonelle Umstellung, es gibt eben eine strukturelle anatomische Umstellung und damit einhergehend gibt es eben die entsprechenden Veränderungen im Gehirn.
Ja, vielleicht kannst du noch mal erklären, was das genau heißt, dass ein Gehirn älter aussieht oder jünger aussieht. Also was haben die Machine Learning Modelle benutzt, um zum Beispiel das Alter zu lernen?
Genau, also was man im Normalfall macht, ist, man startet mit den MRT-Bildern. Man kann jetzt sogenannte Deep Learning Modelle direkt auf den Bildern anwenden oder die einfachere Variante ist quasi, man wendet Segmentierungsalgorithmen auf den MRT-Bildern an. Beispielsweise FreeSurfer ist einer der Algorithmen, die man verwenden kann. Und was diese Algorithmen machen, ist, dass sie das Gehirn rekonstruieren aus den Bilddaten und daraus dann beispielsweise bestimmte Gehirnregionen segmentieren und deren Volumina, deren Dicke und ähnliche Parameter extrahieren. Und mit diesen kann man dann quasi arbeiten. Das heißt, was man da rausbekommt, sind im Grunde Tabellen, wo man für jeden Probanden, jede Probandin dann die Volumina und die Dicke und die Fläche von bestimmten kortikalen und subkortikalen Arealen bekommt. Und das wendet man dann an im maschinellen Lernen als Features und sagt in dem Fall das chronologische Alter der Person basierend auf diesen Features vorher. Welches Modell man dann verwendet, da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite, viele verschiedene Studien dazu. Manche Modelle schneiden vielleicht besser ab, andere schlechter, aber grundsätzlich kann man sagen, dass sich Alter sehr, sehr gut vorhersagen lässt und man somit auch mit den unterschiedlichsten Modellen sehr gute Resultate erzielen kann.
Also würdest du sagen, es macht gar keinen so großen Unterschied, welches Modell man nun am Ende für die Altersprädiktion verwendet? Und würdest du grundsätzlich sagen, lieber Features vorher zu extrahieren, um besser zu wissen, was eigentlich die Prädiktion begründet? Oder würdest du sagen, Deep Learning-Modelle sind schon auch interessant, weil sie vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Aspekt der Daten hervorheben können?
Also ich denke, was wichtig ist, ist, dass man ein Modell hat, in dem man etwas herausbekommt, was interpretierbar ist. Das ist für uns in der Forschung zumindest das Wichtige. Wir wollen im Grunde nicht nur ein Modell, das funktioniert, sondern wir wollen auch am Ende irgendwie interpretieren können, was hat denn zu dieser Vorhersage geführt. Das ist beim Alter vielleicht noch nicht gleichermaßen relevant, aber es wird dann sehr, sehr relevant, wenn ich beispielsweise Erkrankungen oder Ähnliches vorhersage. Deswegen zu deiner Frage, ob es jetzt keinen Unterschied macht, welches Modell ich nehme. Vermutlich in Sachen Treffergenauigkeit sind natürlich Deep Learning Modelle ein bisschen besser als jetzt einfache klassische Machine Learning Modelle. Nichtsdestotrotz werden alle Modelle relativ gut funktionieren. Aber interessant ist es dann eben in Sachen Interpretierbarkeit, wenn ich zum Beispiel eine Support Vector Machine nehme, deren Feature Gewichte ich nicht wirklich gut interpretieren kann, dann endet meine Vorhersage mit der Vorhersage und ich kann nicht wirklich weitergehen. Was wir deswegen machen, ist, dass wir zum einen haben wir Deep Learning Projekte, wo wir so ein bisschen mehr in Richtung Interpretability gehen. Zum anderen haben wir aber auch Studien, in denen wir nochmal die Feature-Sets ganz gezielt vorverarbeiten. Dass wir beispielsweise Feature-Sets bauen, die nur Regionen beinhalten, für die wir eine Hypothese haben. Also wir quasi unser neurowissenschaftliches Know-how einfließen lassen. Als Beispiel hier schauen wir uns Geschlechtsunterschiede im Gehirn an. Das heißt, wir machen ähnliche Sachen wie bei der Brain Age Prediction. Wir schauen in dem Fall, können wir zwischen Männern und Frauen unterscheiden mittels Gehirnbildgebung über maschinelles Lernen. Und diese Modelle funktionieren ebenfalls sehr, sehr gut. Das ist relativ einfach zu unterscheiden. Aber wir gehen dann eben den Schritt weiter, dass wir dann nochmal zusätzliche Modelle bauen, wo wir uns beispielsweise nur auf das limbische System beziehen. Das heißt, wir inkludieren nur Features, die Teil des limbischen Systems sind und bauen dann ein Modell, das nur basierend auf dem limbischen System zwischen Männern und Frauen unterscheidet. In Sachen Treffergenauigkeit erzielt es eine ähnliche Performance, wie wenn ich das gesamte Gehirn inkludiere. Aber für die Interpretation macht das jetzt einen Unterschied, weil ich weiß, ich habe wirklich nur limbische Features da drin. Und wir gehen dann immer den Schritt weiter, dass wir dann nicht nur die binäre Klassifikation uns anschauen. Also ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Ist nicht wirklich relevant für uns, sondern wir gucken uns danach an, mit welcher Wahrscheinlichkeit hat das Machine Learning Modell eigentlich die Entscheidung getroffen. Und da hat es natürlich schon eine Relevanz, ob ich sage, ich bin mir mit 51% sicher, dass das eine Frau ist, oder ich bin mir zu 99% sicher, dass das eine Frau ist. Und diese Wahrscheinlichkeiten, die sind eben sehr, sehr unterschiedlich, je nach Modell, das ich auswähle. Und wir gehen davon aus, dass wenn wir dann die Feature-Sets auf Features definieren, die uns interessieren, von denen wir denken, dass sie eine neurowissenschaftliche Implikation haben für den Phänotypen, den wir untersuchen, dann gehen wir davon aus, dass das uns hilft.
Inwieweit unterscheiden sich denn die Gehirne von Männern und Frauen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es ist so, dass die Modelle sind grundsätzlich sehr, sehr gut darin, Männer und Frauen zu unterscheiden, was aber weitestgehend daher rührt, dass die Männergehirne einfach im Volumen ein bisschen größer sind, so wie die meisten Männer auch in ihrer Körpergröße ein bisschen größer sind. Das ist deswegen ist es relativ einfach, zwischen den Gehirnen zu unterscheiden. Das ist aber nicht unbedingt eine Varianz, die uns wirklich interessiert. Ne? Wenn wir über diese Varianz hinausschauen, also quasi diese Größe mal rausnehmen, und da gibt es verschiedene Techniken, wie wir das rausrechnen können, dann sehen sich Frauen- und Männergehirne extrem ähnlich. Und das heißt, in dem Fall sind die Unterschiede dann sehr, sehr subtil.
Und erstens, wie nehmt ihr quasi die Größe raus? Also wie korrigiert ihr dafür an den Modellen? Und was bleibt denn dann an Unterschieden bestehen?
Also die Frage, wie man die Größe am besten rausnimmt, ist immer noch so eine Frage, die offen ist im Feld. Da gibt es viel Forschung dazu. Ursprünglich hat man das gemacht, indem man es einfach statistisch aus den Features rausgerechnet hat, über ein einfaches lineares Modell, Gesamtgröße quasi rausgerechnet. Ja. Inzwischen arbeiten wir aber mehr damit, dass wir im Trainingsdatensatz ein Matching vornehmen. Das heißt, wir nehmen Männer mit möglichst kleinen Gehirnen und Frauen mit möglichst großen Gehirnen, die auch noch altersgematcht sind, damit wir schon im Training überhaupt diesen Größenunterschied gar nicht drin haben. Dadurch funktionieren die Modelle deutlich schlechter. Aber wir haben das, was wir dann rauskriegen an Predictions von den Modellen, ist eben auch nicht mehr einfach nur dieser einfache Größenunterschied. Oder es basiert nicht mehr einfach nur auf diesem Größenunterschied.
Und in welchem Bereich liegt denn die Klassifikationsgenauigkeit noch?
Das ist im Normalfall, es droppt irgendwo so von 90 auf 70-80% runter.
Okay, aber das ist ja immer noch.
Genau, es ist immer noch genug, um klassifizieren zu können.
Und jetzt so von der klinischen Interpretation her, sowohl bei Brain Age oder auch bei Brain Sex, was macht man mit der Information zum Beispiel? Okay, mein Gehirn sieht 5 Jahre älter aus oder mein Gehirn sieht vielleicht männlicher aus.
Genau, also für uns ist einfach die Frage, ob wir die darunterliegenden Wahrscheinlichkeiten, mit denen die Machine Learning Modelle uns eine Vorhersage machen, ob wir die verwenden können als eine Art Biomarker beispielsweise bei verschiedenen Erkrankungen. Ja. Wir wissen beispielsweise, dass viele der psychischen Erkrankungen große Geschlechtsunterschiede haben, sowohl in der Prävalenz der Erkrankungen, also beispielsweise Depressionen sehr, sehr häufig bei Frauen, ja. ADHS viel häufiger bei Männern und Ähnliches, auch in Sachen Symptomatik und Verläufen und so weiter gibt es große Geschlechtsunterschiede. Wir wissen aber nicht wirklich, wo die herkommen. Und deswegen nehmen wir quasi BrainSex als eines der Modelle, um eine Vorhersage zu machen, die irgendwie mit dem Geschlecht zu tun hat, und bringen das dann in die Assoziation mit den tatsächlichen klinischen Phänotypen, die uns interessieren, wie beispielsweise Depressionen. Also wir haben beispielsweise Assoziationen gefunden zwischen Depressionen und dem BrainSex.
Ja. Und würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, die Analysen auch getrennt zu rechnen, also dass man nur für Frauen bestimmte Modelle trainiert, weil eine psychische Erkrankung da besonders interessieren, und für Männer getrennt? Oder hat man auch einen Vorteil davon, wenn man die ganzen Daten kombiniert, außer darüber hinaus, dass man dann mehr Daten hat?
Ja, das ist ein guter und wichtiger Punkt. Also ich denke, es hängt immer davon ab, was wir vorhersagen. Also beispielsweise im Bereich Brain Age haben wir das schon gemacht. Da haben wir Modelle nur für Frauen, Modelle nur für Männer, ja, verwendet oder trainiert, und müssen dann sagen, dass die Modelle extrem ähnlich sind und auch die gleichen Vorhersagen machen, sodass man hier eigentlich keine wirklichen Geschlechtsunterschiede hat. Und dann habe ich natürlich mehr Zugewinn, wenn ich die Daten zusammenpoole und meine Trainingssize vergrößere, ja, deutlich vergrößere. Wenn ich aber irgendwas Geschlechtsspezifisches vorhersage, dann muss ich teilweise natürlich auf ein geschlechtsspezifisches Modell gehen. Beispielsweise haben wir auch schon Pubertätsvariablen, wie zum Beispiel Menarche, bei Frauen vorhergesagt. Und dann bin ich natürlich restriktiert auf nur die Frauengehirne und baue da auch ein Modell mit nur Frauengehirnen.
Ja, das würde mich auch nochmal interessieren. Also bei den ABCD-Daten habt ihr eben Daten von Kindern und guckt euch quasi an, wann die Pubertät einsetzt, und schaut euch das in Relation zur Hirnstruktur oder auch zur Hirnfunktion an, richtig?
Genau, also bislang weitestgehend zur Hirnstruktur. Ja. Beispielsweise eben über solche BrainSex-Modelle, dass wir dann anschauen, wenn ich mir die Wahrscheinlichkeit anschaue, mit der ein Gehirn als männlich oder weiblich klassifiziert wird, wie ändert sich das, wenn die entsprechende Person durch die Pubertät geht?
Und wie ist das? Also wenn man jetzt zum Beispiel diese 3 Zeitpunkte hat, findet da viel Veränderung statt?
Genau, also wir finden auf jeden Fall Altersveränderungen, die sind ziemlich stark. Wir finden aber darüber hinaus eben auch, dass beispielsweise das Einsetzen der Blutung bei den Frauen einen großen Effekt hat auf das BrainSex.
Ja, okay. Also, du hattest ja auch gesagt, dass also während der Schwangerschaft ein großer Umbau stattfindet, und ihr untersucht ja auch viel Frauengesundheit. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen.
Genau, also eine Limitation, die wir eigentlich in den Dingen, die wir so machen, immer haben, sind die tatsächlich verfügbaren Daten. Das heißt, wir arbeiten viel mit populationsbasierten Daten und mit großen Datensätzen, und die sind aber oftmals klinisch wenig gut charakterisiert. Mhm. Oder es gibt einfach bestimmte Phänotypen, die gar nicht abgedeckt werden. Und deswegen versuchen wir natürlich auch als Team beizutragen, dass neue Daten akquiriert werden, dass wir bestimmte Sachen besser untersuchen können. Und ein Phänotyp, der mich da sehr interessiert, ist in dem Fall der Schwangerschaftsverlust, weil wir eben wissen, dass mit der Inzidenz eines Schwangerschaftsverlusts die Prävalenz von psychischen Erkrankungen stark steigt. Wir haben dann mit dem Schwangerschaftsverlust eine Art Modell, wo wir Frauen unmittelbar nach Schwangerschaftsverlust in die Studie inkludieren können und sie dann wiederholt scannen können, also das Gehirn uns wiederholt angucken können und gleichzeitig die psychische Gesundheit im Längsschnitt uns auch anschauen können. Und wenn dann eben Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Ähnliches entstehen, dann können wir das Gleiche im Gehirn quasi untersuchen, zeitgleich. Und ich denke, hier liegt dann eigentlich die der Zugewinn von solchen Studien, natürlich können wir hier keine Tausenden von Probandinnen inkludieren, sondern haben eher relativ kleine Stichprobengrößen, können dann aber wiederum das Ganze kontextualisieren mit den großen Datensätzen, mit unseren Machine Learning Modellen, die wir in großen Datensätzen bauen und beides kombinieren.
Und wenn du jetzt sagst, kontextualisieren, was bedeutet das genau? Heißt das, dass ihr Modelle auf den großen Kohorten vortrainiert oder nehmt ihr einfach die Erfahrung, die ihr habt mit den großen Kohortendaten und guckt, wie sich vergleichbare Modelle in kleineren Kohorten verhalten?
Genau, es gibt verschiedene Ansätze. Also eine Sache, die wir natürlich machen, ist, dass wir die Modelle wie Brain-Age-Modelle, Brain-Sex-Modelle oder auch speziell Modelle, die auf Mutterschaft oder Vaterschaft trainiert sind, in den großen Kohortendaten auf kleine Datensätze anwenden können. Dann ist es natürlich immer so, dass auch das Know-how, das wir aus den großen Datensätzen gewinnen, einfließt in alles, was wir mit den kleinen Datensätzen machen. Und darüber hinaus gibt es gerade natürlich im Bereich des maschinellen Lernens dann Möglichkeiten mittels Transfer Learning oder Ähnliches, dass man in großen Datensätzen ein Modell vortrainiert und dann auf einen kleinen Datensatz feintunet.
Und jetzt bei den Frauen mit dem Verlust der Schwangerschaft geht es darum, frühzeitiger zu erkennen, ob sie eine psychische Erkrankung entwickeln werden, oder geht es mehr darum, die Mechanismen zu verstehen oder was genau im Gehirn eigentlich passiert?
Genau, es geht im Grunde zunächst mal darum, überhaupt zu kartieren, was passiert im Gehirn, wenn eine psychische Erkrankung entsteht. Ja. Und das ist in dem Fall mit dem Schwangerschaftsverlust auch eine Periode, in der wir davon ausgehen, dass über die psychische Gesundheit hinaus auch noch sehr viel passiert im Gehirn, weil wir wissen, dass die Schwangerschaft selbst ja das Gehirn komplett umgebaut hat. Ja. Und neurowissenschaftlich ist es dann eine interessante Frage, was passiert dann danach, wenn ich die Schwangerschaft verliere, wird dann mein Gehirn wieder zurückgebaut oder bleiben die Veränderungen bestehen? Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass da eine erneut sehr, sehr plastische Phase im Gehirn eigentlich vorliegt. Und das zum Beispiel aufzudröseln, was sind jetzt eigentlich Veränderungen, die mit der Schwangerschaft zu tun haben, Rückbauten und Ähnliches, und welche Veränderungen gehen es tatsächlich mit den psychischen Störungen einher?
Das heißt, ihr habt aber auch dann Daten von Frauen mit einer intakten Schwangerschaft, um das dann auch miteinander vergleichen zu können.
Genau, die haben wir als Kontrollen mit drin. Das heißt, wir haben auch Frauen nach Geburt eines gesunden Kindes inkludiert als Kontrollen.
Und was schaut ihr euch da im Gehirn an? Also auch vor allen Dingen Struktur, aber Funktion ja wahrscheinlich auch, oder?
Genau, wir schauen beides an. Also wir haben ein Protokoll mit anatomischen Daten, T1 und T2, TTI, und dann aber auch funktionell Resting State.
Ja. Aber taskbasiert nicht?
Taskbasiert nicht, nee. Ja. Wir haben es möglichst kurz gehalten. Ja. Man muss ja sehen, dass wir die Frauen in einer extrem vulnerablen Phase ihres Lebens inkludieren. Und es ist ohnehin schon relativ viel verlangt, sage ich mal, dass die fünfmal oder 4 bis 5 Mal sich für eine Stunde in den Scanner legen in dieser Phase. Und dementsprechend wollten wir es kurz halten.
Würdest du denn sagen, dass insgesamt die Daten, die zur Verfügung stehen, also sowohl die großen Kohortenbanken als auch jetzt Daten, die ihr selbst erhebt, ausreichen, um KI-Modelle gut trainieren zu können, um auch wirklich die Fragen beantworten zu können, wie zum Beispiel, warum entsteht zu einem bestimmten Zeitpunkt eine psychische Erkrankung und können wir das jetzt vielleicht wirklich irgendwie ein paar Jahre vorher schon vorhersagen?
Also ich würde sagen, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viele Studien gemacht wurden, die einfach zu wenig Daten hatten, um tatsächlich valide Ergebnisse zu erzeugen, und dass wir deswegen auch oftmals vielleicht so verschiedene Befunde bekommen haben aus diesen Studien. Wir sehen jetzt in den letzten Jahren, dass diese großen Datensätze an verschiedensten Orten aufkommen und uns natürlich extrem helfen. Die ändern die Art und Weise, wie wir Wissenschaft machen können. Die ändern auch die Art und Weise, wie wir Machine Learning überhaupt einsetzen können. Insofern haben wir hier einen deutlichen Zugewinn, den wir sehen, aber ich denke, wir sind gerade auf klinischer Seite immer noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssen, nämlich dass wir wirklich klinische Daten in größerer Bandbreite bekommen, dass wir bestimmte Datensätze besser klinisch charakterisieren.
Und wie siehst du den Weg dazu? Also ist das Aufgabe der Kliniken, mehr klinische Daten auch zur Verfügung zu stellen, dass das auch genutzt werden kann, um KI-Modelle zu trainieren?
Ja, also ich denke, es ist wie immer so, dass verschiedene Akteure beteiligt sein müssen. Zum einen brauchen wir sicherlich Daten, die in den Kliniken erhoben werden und dass die Daten, die bereits erhoben sind, auch besser zur Verfügung gestellt werden können. Zum anderen ist es aber auch Aufgabe der großen Populationsdatensätze, die erhoben werden, dass sie bessere klinische Charakterisierungen einbinden, dass es auch mehr Standardisierung gibt für die verschiedenen Variablen, die erhoben werden, also nicht nur die klinischen, sondern auch andere Maße, dass man aufgrund von Standardisierung dann einfach auch verschiedene Datensätze miteinander besser kombinieren kann. Und ich denke, das ist schon etwas, wo wir auch hingehen als Feld. Es gibt sehr, sehr viele Standardisierungsprotokolle und Ansätze in letzter Zeit. Und,
ja, es muss ja auch dann viel standardisiert werden. Also sowohl die klinischen, also die Diagnosen. Ich meine, da hat man natürlich die großen Manuale, aber auch welche Fragebögen man jetzt genau nutzt, um zum Beispiel psychische Erkrankungen zu erfragen und zu bestimmen, aber auch die MRT-Sequenzen oder wir haben ja auch schon über die TAS-basierten FMRT-Daten, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Paradigmen, die man da erheben kann.
Genau, also man hat sowohl bei der Akquisition Standardisierungsfragen, dass man da sicherstellen möchte, dass man die gleichen Sachen erhebt, die gleichen Bildgebungsprotokolle, die gleichen Fragebögen und so weiter. Man hat dann aber auch bei der Analyse wiederum Standardisierungsfragen. Es ist natürlich wichtig, dass man sich als Feld auf bestimmte Analysemethoden einigt, wie man Dinge macht oder was Best Practices sind bei der Analyse, beim Reporting und so weiter. Ich denke, das ist ja Aufgabe nicht nur der Akquirierer, sondern auch der Analysten.
Absolut. Wenn du dir deinen Traumdatensatz zusammenstellen könntest, wie würde der aussehen?
Das ist jetzt eine große Frage, weil ich denke, der wäre zu teuer, um ihn zu akquirieren.
Ja, nein, aber ich denke, unbegrenztes Geld, Ressourcen.
Also ich bin ein großer Fan von Datensätzen wie der UK Biobank, weil die es einfach geschafft haben, diverse Modalitäten zur Verfügung zu stellen in großer Bandbreite. Also wir haben eben nicht nur Bildgebungsdaten da drin, wir haben zum Beispiel auch Genetikdaten, die sehr, sehr wertvoll sind da drin. Und wir haben dann auch zu einem gewissen Grad eben klinische, kognitive und ähnliche Fragebögen mit drin, die wir verwerten können. Ich denke, wenn wir Daten wie diese bekommen, die einfach nochmal mehr klinische Variabilität, mehr klinische Bandbreite aufgreifen, dann wäre das schon mal ein weiterer Traumdatensatz.
Und welche Rolle spielt die Genetik bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen?
Die Genetik spielt natürlich eine große Rolle. Die meisten psychischen Erkrankungen haben eine starke genetische Komponente, sind vererbbar und genau das sehen wir auch in unseren Studien. Ja. Wir machen viel in die Richtung Kombination aus von Bildgebungsdaten mit Genetikdaten, weil uns beispielsweise auch interessiert, welche Genvarianten bedingen eigentlich Gehirnanatomie, Gehirnfunktion und wie sind die wiederum verknüpft mit psychischen Erkrankungen. Das heißt, die genetische Information, die beispielsweise in UK Biobank zur Verfügung steht, ist da sehr, sehr hilfreich, damit wir ein besseres Verständnis der Genetik vom Gehirn bekommen. Und gleichzeitig gibt es eben große Studien, in denen man Datensätze von bestimmten Krankheitsbildern zusammenpoolt und dort Genetikanalysen laufen lässt, um dann zu extrahieren, welche Gene sind relevant für bestimmte Erkrankungen. Und dann kann man wiederum in dieser Schnittstelle aus Bildgebungsgenetik und beispielsweise Depressionsgenetik, Schizophreniegenetik und Ähnlichem, dann wiederum extrahieren, welche Gene sind da für beide Phänotypen relevant.
Und versucht ihr dann auch quasi zu faktorisieren, zum Beispiel bei einer bestimmten Person hat die und die Genetik eine Rolle gespielt, so viel haben vielleicht äußere Faktoren eine Rolle gespielt, wäre das so ein Ziel, dass man das gerne hätte, genauer zu verstehen, warum in einer bestimmten Person jetzt diese psychische Erkrankung entstanden ist und das auch vielleicht zu quantifizieren?
Genau, also ich denke, das ist wiederum etwas, was sehr, sehr schwierig ist im Bereich der psychischen Gesundheit, weil einfach die psychischen Erkrankungen sind hoch polygen. Das heißt, ich habe nicht ein einziges Gen, das eine Erkrankung verursacht, sondern ich habe hunderte von Gene. Und bisherige Ansätze, die es so gibt, wie beispielsweise sogenannte Polygenic Risk Scores, in denen man versucht, Risiken von verschiedenen Genvarianten aufzusummieren in einen einzigen Score, die sind bislang in der Psychiatrie nicht wirklich wirkungsvoll, eben weil alles sehr, sehr heterogen ist. Und man darf nicht vergessen, es ist eben nicht nur die Genetik, obwohl die Erkrankungen natürlich vererbt werden, aber die Umgebung spielt auch eine große Rolle. Und beides zusammen ist dann das, was eigentlich dann maßgeblich ist.
Okay, Vielen Dank für das Gespräch. Sehr spannend zu hören, was so im Bereich Computational Psychiatry passiert und auch was es für Möglichkeiten gibt mit diesen großen Kohortenstudien. Aber auch, dass du daran arbeitest, selbst Daten zu erheben, um dann auch spezifische Fragestellungen in bestimmten Populationen zu untersuchen. Vielen Dank. Dieser Podcast ist ein gemeinsames Angebot des Hertie-Instituts für AI and Brain Health, der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, des Tübingen AI Centers und des Instituts für klinische Anatomie und Zellanalytik der Universität Tübingen.